D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Angela Merkel besucht eine Wahlkampfveranstaltung in Dresden, gemeinsam mit ihrem Innenminister Thomas de Maizière. Und auf einmal schwebt eine Drohne über ihren Köpfen minutenlang. Merkel lächelt, de Maizière schaut sichtlich irritiert. Und dieses Bild ging damals vor 3 Jahren durch die Medien. Was dieses Foto auch zeigte, war die Ohnmacht der Security, die minutenlang nach dem Typen suchen musste, der die Drohne steuert und den dann bitten musste, kannst du das Ding nicht bitte landen, das wäre echt voll nett von dir. Was wäre gewesen, wenn die Drohne nicht einfach mal noch so eine kleine Handgranate dabei gehabt hätte? Tatsächlich sind Drohnen Geräte, die nicht nur an den Flughäfen immer wieder für Schwierigkeiten sorgen, weil sie in den laufenden Flugverkehr eingreifen. Sie bereiten eben auch den Sicherheitsleuten Schnappatmung, die zum Beispiel große Veranstaltungen wie Festivals, Fußballspiele oder eben Wahlkampfveranstaltungen schützen müssen. Denn egal wie viele Zäune du aufstellst oder wie streng deine Sicherheitskontrollen sind, das macht ja so einer Drohne nichts. Was also tun, um die Lufthoheit zurückzuerobern und wie holt man zur Not Drohnen vom Himmel, ohne dass jemand verletzt wird? Ralf Krauter aus der Deutschlandfunk-Redaktion Forschung aktuell hat sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was sich denn seit diesem Vorfall vor 3 Jahren mit Angela Merkel und der über ihr schwebenden Drohne getan hat.
Also dieses Event in Dresden, das war wirklich so eine Art Weckruf für die Sicherheitsbehörden. Man hat da unter Federführung des Bundeskriminalamts massive Forschungsprogramme aufgelegt, um Technologien zu testen, wie man solche Drohnen im Ernstfall vom Himmel holen könnte. Und 2 Jahre später beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau dann, da wurden immerhin schon erste Drohnenabwehrsysteme tatsächlich installiert und getestet.
Drohnenabwehrsysteme, das klingt gefährlich. Wie funktionieren die denn?
Ja, also die erste Herausforderung ist natürlich, man muss diese Drohnen erkennen. Und weil die leise und relativ klein sind, ist das schon mal ziemlich schwierig. In der Regel schaltet man also verschiedene Sensorsysteme zusammen. Man benutzt Kameras, man benutzt Radarsysteme, man nutzt Funkempfänger, die die Kommunikation solcher Drohnen belauschen. Man nutzt auch Mikrofone, die zum Beispiel das verräterische Surren von solchen Quattro- oder Multikoptern aufspüren können. Und man rechnet all diese Sensordaten zusammen und eben möglichst frühzeitig informiert zu werden, wenn sich da irgendwas Unerlaubtes im Luftraum befindet. Und wenn es gut läuft, dann können die aktuellen Drohnendetektionssysteme damit tatsächlich schon fast alle anfliegenden Drohnen so in einer Entfernung von 1 bis 200 Metern erkennen. Und ja, das passiert, indem man, idealerweise kann man die dann sogar gleich klassifizieren, das passiert, indem man diese zusammengerechneten Sensordaten dann vergleicht mit so einer Art Drohnenfingerabdruck, den man in einer Datenbank hinterlegt hat. Und dann kann man eben direkt Fabrikat und Bauart der Drohne auch bestimmen und überlegen, was man gegen diese oder jene Drohne dann tun könnte.
Und was wird dann gemacht, wenn klar ist, diese Drohne sollte hier einfach nicht rumfliegen?
Wenn es eine ganz kleine Drohne ist, kann man vielleicht sagen, die ist harmlos, die kann eh nur 10 Gramm Nutzlast tragen, da wird kein Gewehr dranhängen oder keine Handgranate, dann ignoriert man das einfach. Bei größeren fliegenden Geräten würde man natürlich überlegen, kommt drauf an, also im militärischen Kontext oder zum Beispiel beim G7-Gipfel in Elmau, ganz klar, da würde man scharf schießen. Da stehen dann Geräte, um solche Dinge vom Himmel zu holen, Luftabwehrgeschütze ganz klassisch oder auch Laserkanonen künftig, an denen alle Rüstungsfirmen intensiv arbeiten und auch schon erste Abschüsse demonstriert haben. Da gibt es ganz interessante Videos auf YouTube im Internet zu sehen. Bei öffentlichen Veranstaltungen in Fußballstadien dagegen ist sowas in der Regel nicht das Mittel der Wahl, weil man ja riskiert, dass die Trümmer so einer abgeschossenen Drohne dann auf die Köpfe der Menschen purzeln oder dass es vielleicht sogar Querschläger gibt oder reflektierte Laserstrahlen, die dann irgendjemanden blenden können. Also da sucht man deshalb nach subtileren, weicheren Abwehrmaßnahmen.
Zum Beispiel?
Ja, da gibt es ziemlich viele abenteuerliche Ideen, weil das Geschäft mit der Drohnenabwehr ist ein Milliardenmarkt. So sehen das viele und ganz viele junge Firmen auch tummeln sich da. Eine Firma aus den USA zum Beispiel, die hat ein Wurfnetzgeschoss entwickelt. Also das feuert solche Projektile ab, die bis zu 100 Meter weit fliegen und die sich dann kurz vor dem Ziel, also vor der Drohne in der Luft, setzen die ein Fangnetz frei. Die Drohne verheddert sich drin und stürzt dann ab. Also das ist eines dieser Szenarien. Das wurde auch schon demonstriert, das funktioniert offenbar tatsächlich.
Also Fangnetze finde ich gut, klingt irgendwie auch simpel, naheliegend. Ne? Welche anderen Abwehrmethoden werden denn noch erprobt?
Wenn man jetzt nicht auf Netze setzen will, das klingt ein bisschen simpel, dann geht es eigentlich vor allem um Methoden der elektronischen Kriegsführung. Also man versucht, die Elektronen zu beeinflussen, indem man ihren Funkverkehr stört. Zum Beispiel, das kann man mit sogenannten Spammern machen. Das sind Störsender, die etwa in Kinos dafür sorgen, dass man da kein Handyempfang hat. Das Problem dabei ist aber, wenn so eine Drohne jetzt den Kontakt zur Basis verliert, weil man so einen Spammer auf sie richtet, dann weiß man nicht genau, was die macht. weil das kommt dann so ein bisschen aus Fabrikat und auf die Programmierung an. Manche Drohnen schweben dann, wenn sie keinen Kontakt mehr zur Basis haben, einfach so lange auf der Stelle, bis die Batterie leer ist und dann stürzen sie ab.
Auch nicht gut, ne?
Will man auch nicht haben, wenn man jetzt denkt, so im Fußballstadion will man ja nicht oder bei einem Rockkonzert will man nicht, dass dann so eine größere Drohne mitten auf die Menge rapurzelt. Andere Drohnen sind so programmiert, dass sie zurück zum Ausgangspunkt fliegen. Das wäre im Prinzip eine gute Sache, nur man weiß es eben vorher nicht. Deswegen ist auch dieses Spamming eben nicht so ganz ohne und mit Vorsicht zu genießen.
Und welche Optionen bleiben dann noch?
Ja, so das technisch am höchsten Entwickelte ist, man versucht der Drohne vorzugaukeln, sie wäre woanders. Jetzt ist es so, wenn so eine Drohne autonom unterwegs ist, navigiert die normalerweise mit GPS, also mit Satellitennavigation. Und es gibt jetzt elektronische Verfahren, wo man dieser Drohne, der Elektronik, die sie steuert, vorgaukeln kann, dass es dann noch andere Satelliten in der Nähe gibt. Und dann hört sie auf deren Signale. Und die kann man dann so frisieren, dass die Drohne denkt, sie wäre wo ganz anders. Und wenn man das geschickt anstellt, merkt die das gar nicht. Und dann kann man sie an einen Ort lotsen, wo sie eigentlich gar nicht drauf programmiert war, hinzufliegen. Aber eben, man kann sie dann auf sicheres Terrain fliegen und dort landen. Aber das ist relativ kompliziert. Wie gesagt, eher noch Zukunftsmusik, nennt sich ja GPS-Spoofing das Ganze, also eine Hochtechnologie, die im militärischen Kontext eben schon verwendet wird. Das Jamming dagegen, was ich vorhin erwähnt habe, das wird tatsächlich schon verwendet. Also bei der Fußball-Europameisterschaft zum Beispiel in Frankreich im Sommer, da waren in allen Stadien solche Spamming-Systeme schon im Einsatz, eben weil man Angst hatte vor möglichen Angriffen aus der Luft.
Wie holt man unerwünschte Drohnen vom Himmel? Ralf Krauter hat uns die Infos und den aktuellen Stand dazu geliefert.
E-Radio Wissen. Grünstreifen.